Und damit haben wir es 15.01 Uhr. Und ich begrüße alle Leute recht herzlich, die jetzt zuhören. Erstmal dem Matthias alles Gute für das Jubiläum, unsere Konstante beim Radio gehört. Und heute im Wochenstart wieder ein Gast. Ich freue mich ganz, ganz besonders drauf. Ein Klavierentertainer, Musiker, Lebenskünstler kann man vielleicht auch sagen. Ich sage ganz herzlich Hallo zu Felix Reuter aus Weimar.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, und schön, dass du da bist. Und die nächsten 2 Stunden werden wir gemeinsam verbringen. Und wer jetzt irgendwie Fragen hat, der kann ja auf Facebook zugucken und da auch was stellen. Also wie gesagt, einen studierten Pianisten der Klassik und des modernen Pops. So, jetzt habe ich den Vorspann ganz ausspielen lassen, das irgendwie gar nicht, weil wir im Gespräch waren. Mein Studiogast ist heute da, also es ist ja, wenn es geht, immer einer da, aber ich freue mich ganz besonders, Felix Reuter. Also Felix, man muss sagen, dein Name, also man kannte sich so, aber so persönlich haben wir uns noch nie so richtig unterhalten, so eigentlich so.
Schade.
Ja, eigentlich ja. Da ist jetzt erst der Grund da. Also ist schön, dass ich dich jetzt auch mal persönlich kennenlernen darf, obwohl wir viele gemeinsame Bekannte haben, ja.
Ja, das ist in der Musikszene natürlich häufig so, dass man, die Ärzte kennen sich, die Anwälte kennen sich und die Musiker kennen sich.
Ja, wobei man sagen muss, die Sozialisierung der Musiker, es gibt ja immer so Musikerblasen und Szenen, Weimar und Jena, das war ja so eine Sache, die eigentlich nie so richtig zusammengepasst hatte. Das ist ja auch eine Sache, die ich dich speziell fragen wollte, wie du das wahrgenommen hattest. Im Vorgespräch haben wir schon darüber gesprochen. Es gab ja so diese Rockbands, die semi-professionellen. Und aus Weimar gab es in den 80er Jahren so keine richtige so Band, die so auf so Sälen gespielt hatte. War mir so da. Dafür gab es eben so viele interessante Bands, was natürlich daran lag, dass die durch die Musikhochschule und die natürlich viele interessante und hochwertige Sachen gespielt haben, die wir Prolls nicht so mitgekriegt hatten. Aber wie gesagt, aber eigentlich war die Musik eigentlich total interessant und auch cool. Bloß es hat sich so ein bisschen gebissen. Das eine war da Jazz und das Funkige und die gerade Rockmusik war nicht so. Also da wollte ich mal sagen, der Unterschied von Jena zu Weimar ist dazu da. Also man kommt aus unterschiedlichen Sozialisationen durch. Um jetzt eine Frage zu stellen, wie hast du das wahrgenommen?
Also, ja, jetzt muss ich mal gucken, was du so alles erzählt hast. Ich bin ja in Jena aufgewachsen und hier in die Schule gegangen.
Ach was?
Genau. Also das ist ja, ich bin nicht hier geboren, aber ich war 2 oder 3 Jahre und dann war, mein Vater hat dann den als Kirchenmusikdirektor den Job an der Stadtkirche hier in Jena bekommen. Und deswegen sind wir nach Jena gezogen mit der ganzen Familie. Also bin ich hier auch in die Schule gegangen und habe das, was du meinst, dass jetzt bestimmte Musikrichtungen oder Bands eben in Jena oder Weimar, wenn man die vergleicht, sehr unterschiedlich sind. Ich sag mal, das liegt daran, weil damals der Bezirk Erfurt ging bis hinter Weimar und der Bezirk Gera ging, weißt du,
also das Mühltal hoch. Die Grenze war genau zwischen Jena und Weimar.
Genau, ja. Mühltal.
Und
das ist übrigens heute noch so.
Ja.
Die Weimarer fahren nicht ins Volkshaus nach Jena. Ach. Und umgekehrt. Also man, das ist irgendwie noch ein bisschen drinne. Und ich glaube, das war damals auch so gewesen, dass also Jena eine ziemlich kultige Musikszene hatte und Weimar eine andere. Das liegt aber an der Hochschule dort.
Naja, aber Hochschule, aber dafür war, sag ich mal, kam aus Weimar oder die da studiert hatten, so nachhaltigere Sachen. Und die raffiniertere Musik und die hochwertigere Musik kam ja auch aus Weimar letztendlich. Also was das Handwerk angetan. Ja, auf jeden Fall.
Na gut, ich habe 88 angefangen zu studieren und da war, ich komme direkt aus der Klassik, wirklich.
Ja,
aus der
da ist Klassik. Es, ja.
Und da habe ich natürlich das Bandleben so, es ist direkt an mir vorbeigegangen, ohne so, das Spuren zu hindern.
Ist ja auch immer schön, dass es so einen Blickwinkel gibt. Das war ja eben da, es waren ja auch die Ansprüche, eine gewisse Musik zu spielen. Also die Weimar-Bands, die jungen Leute, die haben ja auch studiert, die haben sich ja nun gar nicht so mit Wald und Wiesen, Rock à la CC Top, Weizen so beschäftigt. Die wollten ja lieber das Raffinierte, da hat man schon geguckt, was von der Musik, was halt Monsters Finest und El Giro und Crusaders und wie die Bands alle hießen, da so eine Musik zu machen und die natürlich auch ein bisschen nicht ganz so einfach waren. Und es gab ja auch ein Publikum dafür, in der Studenten sah. Obwohl ich sage, in der Rose haben eigentlich auch Bands gespielt, die wurden. Das war eben Studentenszene.
Aber in Weimar hast du natürlich viele, viele Musiker gehabt, die alle Bock hatten, irgendwie mal draußen vor Leuten zu spielen und die das studiert haben.
Ja.
Und in Jena war es, wenn man das so vergleichen, wie gesagt, mir ist der Vergleich jetzt nicht so präsent, aber wenn das so ist, dann kann es schon sein, dass man in Jena gesagt hat, du, ich habe hier eine Gitarre und du hast doch hier einen Bass, probieren wir mal. Und das war manchmal echt kultige Sachen, die dabei rausgekommen sind, weil es da nicht um die Spieltechnik ging, sondern es ging darum, wie kommt das rüber? Wie können wir den Club anbrennen?
Das ist ja auch das eigentlich normalerweise, wenn man Musik macht, es ist ja das vor Leuten spielen zu wollen. Also es gibt ja viele, die Musik steht über alles, es ist ja das eine, das Handwerkszeug zu haben, aber es ist doch das Schönste, was es gibt, ist doch so vor Leuten zu spielen. Also ich habe noch eine Schülerband gespielt, wir haben noch in der Schule gespielt, so in der Turnhalle vor einem Klassenkameraden. Ja. Das war ja nur cool. Also der Effekt allein schon. Also ich meine, es gibt viele Motivationen, aber natürlich so wie du, der absolut aus der Klasse kommt, der dann ernsthaft die Musik betrieben hat, da ist ja der Ansatz erstmal ein anderer als Junger. Ich sag mal so, da bist du als Jugendlicher ja gar nicht so versaut. Also das geht es ja ums Wesentliche mehr oder weniger.
Na, wenn du, ich bin hier an die Musikschule, hatte ich einen Lehrer, einen sehr, sehr guten Lehrer, offensichtlich, weil ich mit dem gut konnte. Ich bin ja immer einer, der wollte ja auch immer aufhören mal. Jeder, der Schüler, der ein Instrument lernen will, irgendwann mal aufhören, weil es nervt und man will Fußball spielen, man will irgendwas anderes machen.
Ja, das ist ja so.
Und das habe ich aber, oder haben meine Eltern eben so hingekriegt, dass ich immer weiter gemacht, oh komm, einmal gehst du noch. Und das war mein großes Glück, weil ich jetzt quasi, das ist ja nun schon wirklich sehr lange her, das Handwerk richtig gelernt habe.
Ja. Ja, also ich, wie ich so mitbekommen habe, kommst du aus dem Elternhaus, das ist eben auch sehr kunstbeflissen. Also
kann man sagen,
so, so Bildungsbürgertum, kann man so sagen.
Gut, ja.
Also, da liegt es so eigentlich nahe. Ja,
wir waren 5 Kinder. Vater war Organist, Mutter auch.
Ja,
also insofern wirst du nicht gefragt, ob du ein Instrument spielen willst, sondern welches.
Okay, aber jetzt ist man doch dankbar drüber.
Natürlich, was würde ich denn auf dieser Welt wollen? Ich weiß gar nicht, ja.
Ja, um uns abzuhören, Felix, also für alle jetzt, die dich nicht kennen, du bist ein Klavier-Entertainer, also um nur mal zu sagen, was dein jetzt geschaffen ist, wir wollen natürlich da wieder nachgehen. Klavier-Entertainer, sag mal, seit wann du das machst, wie du dazugekommen bist, so alleine auf der Bühne? Oder heißt das überhaupt Klavier-Entertainer?
Ja, ich bezeichne mich schon als Pianist, der natürlich ein bestimmtes Entertainment auf der Bühne gibt. Das heißt, ich erkläre immer, was ich an Klassik spiele, wenn es denn diese Konzerte sind. Und das hat alles eine ganz lange Vorgeschichte, wo wir bestimmt auch nochmal beleuchten.
Ja, das haben wir schon.
Weil ich natürlich richtig klassisches Klavier in Weimar an der Musikhochschule studiert habe. Dann habe ich in verschiedenen Bands mitgespielt.
Das darf halt jetzt sehen.
Und da kommen wir sofort drauf zurück. Aber zu deiner Frage, ich habe das dann irgendwann abgeschlossen. Ich habe irgendwann gesagt, so, ich möchte jetzt nicht mehr im Ensemble spielen, was auch immer.
Aber
das
hast du selber losstarten. Wenn ich kurz zwischenfragen darf, das hast du schon mit sehr, sehr jungen Jahren gemacht. Also für solche Leute, das war so mit Mitte 20, ja? kann das sein? Oder Mitte, Ende 20?
Nee, später.
Ach, doch, später. Ja.
Ich bin bis Ende 20, hab ich das alles mitgemacht noch.
Ja.
Und hatte da auch total Bock, wir sind rumgekutscht im ganzen
Land.
Das
ist ja auch das Geile mit einer Band und überhaupt so.
Ach, das ist, da lernt man, ich sag mal, alles. Und alles heißt jetzt mal alles kennen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, wird doch noch was anderes geben. Ich möchte gerne noch mal was anderes machen. Und dann habe ich gedacht, ich möchte alleine auf der Bühne stehen. Und was kann man denn als Pianist alleine machen? Und da sind die Möglichkeiten, habe ich erst keine gefunden und dann habe ich die Lücke gefunden und die ist es bis heute.
Da kommen wir nochmal später drauf zurück. Das ist ja, ich sag mal so, das ist ja schon ein richtiges Genre. Es gibt ja mehrere Leute, die sowas machen wie du und so. Aber du hast dich erstmal autark damit beschäftigt oder hast du schon die Vorbilder gesehen, wie man da was machen kann?
Das hat sich ergeben.
Okay.
Das hat sich wirklich ergeben.
Ja, und wir haben ja schon 11 Minuten rum, wir haben noch keine Musik gemacht und wir kommen jetzt erstmal darauf zurück, wie du musikalisch angefangen hast. Wie gesagt, du kamst aus der Klassik und in Weimar haben dich junge Leute angesprochen. Hier, da ist da jemand, ein Pianist oder ein Klavierspieler, der absolut fit ist und macht doch mal bei uns mit. War da Gangsters of Paradise die erste Band, wo du mitgespielt hattest?
Die allererste Band hieß Rock and Dance Company.
Ach doch, die kenne ich ja auch noch.
Ja. Und das ist dann umgewandelt worden aus verschiedenen Gründen, was ich noch erklären kann. Aber Rock and Dance Company war im Prinzip die erste Band, wo ich gefragt wurde, die haben die Bläser gegründet und brauchten Leute drumherum.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, Ich habe immer Ja gesagt.
Naja, aber da bist du schon ziemlich hoch eingestiegen. Also du hast nicht diesen Werdegang gehabt, wie Seins, der auch nicht studiert hat, also so Einstufung zu machen, Mittelstufe, Grundstufe,
Oberstufe. Das war vorher. Das war vorher an der Musikschule.
Ja, dann, einzeln, aber es gab ja auch die Einstufung für Bands, immer so sagen.
Da bin ich drum rumgekommen, die haben mich, ja.
Du hast gleich ganz groß angefangen mit den heißen
Leuten. Und dann musste ich mich als Klassiker, der Bach und Beethoven gespielt hat, natürlich mal wirklich schlau machen, wie man Rock'n'Roll spielt, wie man Jazz spielt und es war hochinteressant.
Das ist jetzt, aber entschuldige, dass ich nochmal nachfrage, bevor wir den ersten Titel spielen. Aber das ist immer das, was mich so wundert. Man hat ja solche, aus der Klassik, solche Virtuosen, die Partituren runterspielen in einer Geschwindigkeit, in einer Technik. Und dann höre ich immer, wenn die Noten weg sind, dass viele Klassiker absolute Schwierigkeiten haben.
Ja, ja.
Und ich frage mich nochmal um. Das ist für
mich wirklich... Weil es denen keiner zeigt.
Ja, das ist doch eigentlich nur... Ja, aber ich meine, das Handwerk ist ja da. Die Fähigkeit.
Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Ich habe letztes Jahr eine Akademie gegründet, wo ich genau da reinstoche und sage, ich gehe an die Spezialschulen und an die Hochschulen und werde manchen, die spielen Rachmaninow von Beethoven,
ja,
und Hänschen Klein nicht spielen. Und das ärgert mich.
Ich sag mal so, Hänschen Klein geht auch nicht, aber irgendwie frei, einfach nur die Töne laufen. Was ja die meisten so bei uns früher, ich meine, studieren konnten und nach Noten lernen, haben die wenigsten gemacht. Man hat es einfach so drauf los aus dem Bauch rausgespielt. Ja. Also so ist man es ja gewohnt. Und ich sag mal so, und viele werden ja froh, dann diese Virtuosität, dieses Handwerk zu haben, was natürlich die Klassiker absolut haben. Und die brauchen einfach nur aus dem Bauch zu spielen. Und das so eine Schwierigkeit ist.
Das ist
eine Schwierigkeit. Ich habe es schon bei mehreren festgestellt.
Es muss einem jemand zeigen. Und wenn du einen Lehrer hast, der das auch nicht so richtig kann, dann wirst du es nicht lernen. Wenn du es nicht selbst dir irgendwo beibringst. Heute gibt es im Internet Tutorials, kannst du dir alle angucken. Dann kannst du das nachmachen, wenn man will. Man kann sich das holen, das Wissen.
Man muss es doch nur machen. Man hat es sogar einfacher, man muss auf gar nichts mehr drauf gucken.
Ja, das sagt sich so einfach, wenn man das gut kann. Aber es ist nicht für jeden.
Okay,
ja.
Wir spielen jetzt erstmal einen Song. Wir schreiben das Jahr, was weiß ich, Schieß mich tot, 1993 oder was weiß ich. Wir legen es mal einfach so fest.
Ja.
Und aus Gangsters aus Rock and Dance Company wurden die Gangsters of Paradise. Und wir hören jetzt ein Lied, I Wanna Know. Ich glaube, es ist Huey Lewis, den Titel mache ich auch so. Und Felix Reuter am Piano und an der Orgel.
Oder? Ja, ja, ja. Do you feel happy or do you feel
sad? Yes, that's soul. Wie gesagt, wir fanden das damals so als Studentmusik, aber eigentlich ist es die total coole Musik, die einen absolut Spaß macht. Und zu solchen Konzerten würde ich jetzt hingehen. Das ist
so eine Musik musst du auch machen. Wir hatten drei Bläser.
Ja.
Das haben nicht viele gehabt. Wir haben immer drei Bläser. Wir haben Posaune, wir haben Saxophon und Trompete gehabt. Und dann kannst du Soul spielen.
Ja, das ist ja nur, der Punkt ist ja wieder, die Musik war eigentlich gar nicht so, das heißt, es gab damals den Film The Commitments, die haben den Soul wieder so ein bisschen in die Leute reingebracht.
Ja, ja.
Ansonsten war das ja nur nicht so der Retro-Zeitgeist der damaligen Zeit, so ein bisschen. Und in der Studentenszene gab es aber absolut Fans davon, ja, das war ja...
Es gab doch diesen Film, die Blues Brothers.
Den gab es ja schon immer, ja. Den habe ich auch, ja, dann irgendwie gesehen gehabt, aber der war mir gar nicht so bewusst. Ich fand, The Commitments war eigentlich für mich der Film, der dieses Feeling so richtig rübergebracht
hat. Pong-Dong dazu. Natürlich ist der Blues Brothers, der war Kultiger gewesen und zwar so lange, bis der Teil 2 auf den Markt kam.
Der war scheiße, ja.
Genau, und dann, kann ich das vergleichen. Ja. Wir haben Teil 1 quasi gespielt, die Musik. Ja, ja, ja. Wir haben den Film gezeigt, manchmal ist die Leinwand dann gefallen, wir haben die Musik gespielt. Teil 2 ist komplett gefloppt und dann kamen die Leute zu uns weniger. Die kamen nicht mehr, mit Brille und Hut, sondern das war dann eben, naja.
Das ist auch so ein Phänomen, also wie Filme und Zeitgeist, wie die den Zeitgeist bestimmen können. Also ja. Entschuldigung, mir fällt wieder eine andere Parallele ein. Ich sag nochmal so, die Doors waren eigentlich so in den 80er Jahren bei Jugendlichen gar nicht so angesagt. So, da kam dann von Oliver Stone ein Film raus, 1990, hatte glaube ich Preise gewonnen gehabt, war ein Kultfilm und da war, und dann auf einmal in den 90er Jahren alle Jugendlichen, alles, also Doors, das war Indie, das war auch cool, das war halt ein Film gewesen, der das ausgelöst hat. Also fällt mir jetzt so ein.
Da bin ich raus, das weiß ich nicht. Ich kenne die Band, aber ich habe Ich habe da jetzt nicht so einen zeitlichen Bezug dazu.
Nee, ob das ist ja auch egal. Es ist nur für mich interessant, dass so Phänomene im Retro-Geist für Jugendliche wieder aktiviert werden durch Filme halt. Also das fiel mir jetzt noch so ein, weil du sagtest, das wurde Film ist gefloppt und da war Schluss.
Na, nicht direkt gleich, aber man hat das dann eben gemerkt. Aber was eigentlich für uns schön war, wir hatten so einen Bus und sind da alle eingestiegen und hatten die Technik hinten drinne. Oder wir haben uns Technik ausgeliehen oder bestellt, wie auch immer, und sind wirklich richtig viel durchs Land gekurft und haben gespielt, haben in ganz furchtbaren und aber auch in sehr noblen Übernachtungsmöglichkeiten dort. Das ist ja dann, wenn eine Rock'n'Roll-Band ankommt mit einem Bus und die steigen zu 8 aus, dann hat man ja eine bestimmte Erwartung, was da szenisch sich abspielt.
Erzähl mal, du bist ja gleich von 0 auf 100 eingestiegen, also auf eine funktionierende Band, die gleich rummacht. Das ist ja nicht in jeder Bandkonstellation so der Fall. Du hast das ja gar nicht gekannt, also das war das ein Kulturschock für dich so, also jetzt so rumkommen, auf der Bühne stehen, zugejubelt zu werden, vorher aus in der Klassik, da war noch nicht so mit, ich sag mal, Gopis und was so alles gibt.
Ja, ich wusste schon, was die machen wollen und ich bin auch nicht, die Band gab es noch nicht und ich bin dann eingestiegen, sondern die ist wirklich, das war genau die Gründungszeit von dieser Band. Und ich kam von der Klassik, habe aber auch in so einem kleinen Jazz-Trio auch mitgespielt. Schön. Und da haben wir in den Hotels immer so Nachmittag zum Kaffee gespielt, als ich wollte, mit Leuten, die auch Musik machen, und wollte ich einfach zusammenspielen. Und dann haben wir natürlich gemerkt, dass man da auch ein bisschen Geld verdienen kann und dass da auch Leute kommen und dass die das eben niedlich oder schön finden, und dann ist man auf Tour. Und das war natürlich für mich Grundlage dafür, dass ich überhaupt bei der Musik bleibe, weil es funktioniert hat. Und dann hatte ich die Anfrage, in diese Band einzusteigen, und dann kippt natürlich alles, was man vorher gemacht hat. Weil du ja nicht mehr, ich plane mich nicht mehr selber mit meinen eigenen Konzerten, sondern ich kriege in meinen Tourplan reingeschrieben, wo ich wann zu sein habe. Ja. Das ist sau bequem, aber ich kann halt, und das war der Grund auch, warum ich dann irgendwann aufgehört habe, weil ich dann gesagt habe, ich möchte mich selber organisieren. Mhm. Aber es war ein Höllenspaß.
Das kann ich mir vorstellen, dass es, gerade wenn das so einen Boom hat und wenn man dann, ich sag mal, mit der Musik, die ihr gemacht habt, ich glaube, ihr habt auch in Ost und West gespielt. Ja, das war ja eine neutrale Musik, das kam ja überall an.
Erstmal natürlich im Osten, aber im Westen sind wir dann auch viel gefahren. Wir sind sogar bis in die Schweiz sehr häufig gefahren.
Und das in den 90er Jahren, das war schon
ganz cool. Das war schon ein Ding. Der Unterschied zwischen Ost und West war, dass wir im Westen immer gefragt wurden, was machen Sie sonst so?
Komisch.
Weil man das nicht jedem Musiker zugetraut hat, dass du wirklich davon leben kannst.
Ja, das ist eine Frage jetzt, die früher ein viel gestellt worden ist, in den 90er Jahren sowieso. Mhm. Zu DDR-Zeiten komischerweise nicht. Das war.
Nee, oh. Weil man hier davon leben konnte.
Ja, ja. Und ja, und dann wird es immer mehr, und dann, ich habe mal einen guten Spruch gehört, wenn so eine Frage wieder kommt, sollte man als Antwort geben, nein, sonst würde es ja jeder machen.
Also das ist gut, kann man davon leben. Ja, das ist so schön. Ich habe mir gesagt, ich bin der Feuerwehrmann.
Ja. Nee, also das war Anfang der 90er. Aber du hast seit den 80er Jahren schon Musik gemacht, hast studiert, hast du noch einen Beruf nebenbei gelernt oder ein Welt immer mit der Musik zu tun gehabt? Immer.
Ich habe 86 habe ich bei einem zu DDR-Zeiten großen Wettbewerb mitgespielt und 88 nochmal. Und das war quasi, ich hatte auch einen Fördervertrag mit der Musikhochschule in Weimar und das war meine Immatrikulation sozusagen. Also ich habe diesen Wettbewerb da gespielt und dann hat die Hochschule gesagt, dann nehmen wir. Und dann war ich plötzlich Student und brauchte mein Abitur nicht anfangen. Das heißt, ich bin mit 16, muss man sich vorstellen, von zu Hause weg ins Wohnheim und habe Klavier studiert. Und dann gab es dieses berühmte Vorstudienjahr, wo man noch ein bisschen Unterricht hatte. Da war auch.
Und du hast aber in Weimar studiert.
In Weimar, ja. Ja. Und dann.
In Jena wohnt eigentlich.
Naja, ich hatte einen Wohnheimplatz bekommen.
Ja.
Und habe, das ist auch gut. Ich glaube, wenn jemand mit 16 von zu Hause weggeht und wirklich lernt, wenn der Kühlschrank leer ist, muss sie den Kopf machen. Mhm. Der ist zu Hause ja immer gefüllt gewesen.
Ja, ja, das ist
so. Und das tut so gut.
Ja klar, das ist ein gutes Gefühl. Das ist schön. Und Armee und sowas war auch nicht so.
Bist du auch drum? Nee, ich habe dann kurz nach meinem Studium habe ich Zivildienst gemacht, auch hier in Weimar. Und das war, da habe ich gesagt, na gehst du auf die Station. Und
ach, das war dann schon nach der Wende, das ist ja.
Das war nach der Wende, ja. 94 war ich ja fertig und dann habe ich Zivildienst gemacht in Weimar. Musste ich, ging ja nicht. Wir waren, also bei drei Brüdern braucht der Dritte nicht, aber ich war der Zweite.
Okay, das war der Anfang. Felix Rauter. Felix Rauter heute im Studio zu Gast. Also man kann auf Facebook zugucken und man kann dir auch anrufen, wer Fragen hat. Jena, einmal die 5, 5 mal die 2. Felix Rauter ist zu Gast. 15.31 Uhr am Montag im Februar und mein Gast ist Felix Rauter, Pianist und Künstler. Wie willst du eigentlich bezeichnet werden? Klavierspieler oder?
Nee, einfach Pianist.
Pianist, ja. Pianist mit all seinen Facetten.
Genau. Und was und wie ich auf der Bühne jetzt mich präsentiere oder so, das kann man dann erweitern. Aber eigentlich bezeichne ich mich schon als Pianist und werde auch so angekündigt.
Ja. Und du das hast du auch in dem Bandkontext auch mal gesungen oder so? War einfach nur
immer eine Piano? Nee. Ja. Also ich wollte, man hat manchmal gesagt, so, jeder singt mal ein, so, damit der Sänger entlastet ist. Aber ich habe gesagt, ich singe zweite, dritte Stimme gerne mit. Also so als Background sozusagen.
Ja, aber das muss man auch können.
Also aber nee, wollte ich nicht. Ich kann schon singen. Also ich habe mein Leben lang gesungen. Aber nicht in dieser Band. Ich wollte es nicht.
Echt?
Nee, ich wollte es
nicht. Aber gerade das macht doch Spaß. So bei so Soul-Sachen, das kann man doch.
Ja, zweite, dritte Stimme mache ich gerne. Aber ja. Ich stelle mich nicht hin und wollte Sänger sein. Oder ich habe es einfach nicht gemacht und bin auch nicht wieder gefragt worden.
Okay. Du hast ja also nicht so in den Mittelpunkt geschoben in der Band.
Na, ich hin und wieder schon, weil hin und wieder hat man auch gesagt, na, du kommst doch hier aus dem Klassischen, kannst du nicht mal mitten in so einer Rock'n'Roll-Nummer mal so eine völlig verschärfte Klassik-Nummer noch mit einbauen? Das würde doch uns allen gefallen. Und da konnte man natürlich mal richtig, richtig in vom Leder lassen. Aber ja. Ich wollte es nicht mit Gesang tun.
Naja, aber ich meine, umgekehrt funktioniert das bestimmt ganz gut. Aber ich sag mal so, wenn man so gerade soulmäßig drauf ist und dann einfach mal bei dem Publikum, was angeheizt ist, dann eine Klassiknummer zu spielen. Ich sag mal so, umgekehrt funktioniert das besser. Wenn man im Klassik-Duktus drin ist und dann eine flotte Solnummer spielt, das würde ich denken jetzt gerade.
Wenn alle vor der Bühne stehen und richtig in Fahrt sind und dann fährt die Band komplett alles runter und dann bleiben noch 3, 4 Töne liegen und dann tut sich da was und dann kriegen die...
Und dann machst du so Rachmaninov dann. Und
damals, ja, so die... Na, nur mal so 2, 3 Minuten. So. Ja. Nee, war ja nicht mein Konzert. 2, 3 Minuten und dann hat man mal gesehen, wie die reagieren und dann ging das Schlagzeug hat das sich dann wieder reingerührt und dann ging das weiter. Das hat super funktioniert. Also das ist Effekthascherei, kann ich zugeben.
Ja, aber das ist es. Ja, hallo. Ja, aber ich, wie gesagt, wenn man vor so jugendlichem Publikum oder so tanzen, dann, ich sag mal so, sind ja nun viele der Klassik nicht so zugewandt oder haben nicht so eine Art dafür. Ich sag mal so, ich hätte gedacht, es funktioniert eher und ich glaube, bei deinem Programm ist es ja auch so, man macht schwere, ernsthafte Stücke und spielt dann einfach dann was Leichtes rein. Das hat
ja, mittlerweile.
Das
ja.
ist natürlich so. Das und, ja, und wir hören mal rein damals, was ihr so gespielt habt. Also wie lange ging das eigentlich mit Gangsters of Paradise?
Na, Gangsters of Paradise, ich weiß jetzt nicht genau das Jahr, aber wir haben dann, sind ein paar Mitglieder getauscht worden, weil der eine dann aufgehört hat und der andere weggezogen ist. Und dann haben wir uns umbenannt in Gangsters of Paradise, vorher Rock and Dance Company.
Rock and Dance,
aber
ja,
der harte Kern war der gleiche.
Ja, und wie lange hast du praktisch davon gelebt? Wie lange warst du festes Mitglied der Band? Das wollte ich nur mal fragen.
Na, ich schätze jetzt mal locker 10, 11, 12 Jahre.
Also, das war so von Ende 80er bis?
Nee, Anfang der 90er bis Anfang 2000er.
Ja. Ja. Und in den 80ern, da hast du studiert und du hast...
Na, bis 88 bin ich ja hier in Jena in die Schule und bin 88 nach Weimar und habe dort bis 94 studiert. Das hat sich also dann kollidiert.
Ach, daher kennst du auch noch einen Robert Ackermann dann. Was
hat das, natürlich.
Ach so, deswegen.
Robert, Mensch. Schöne Grüße. Aber das, ja. Ich habe mit ihm zusammen auch Musik gemacht. Er hatte ja auch mehrere Varianten.
Ja, klar.
Und hin und wieder. Und er wollte aber dann, dass man Dixieland macht. Da habe ich gesagt, ja, dann kriege ich das auch noch hin.
Ja, aber warum alle so denkst, Dixieland ist ein lebensbejahende Musik. Und da gibt es ja auch viele Varianten, die man spielen kann. Also,
da geht ja auch Jazz und da geht ja auch Foxtrot und sowas. Das passt ja dann schon alles irgendwie mit. Kommt auf die Instrumente. Ackermann spielt eben Saxophon, also braucht er
eigentlich Klarinette.
Ach so, okay, ja, stimmt, beides. Dann brauchst du halt Gitarre und dann brauchst du Klavier und Schlagzeug. Du suchst ja immer die Musiker, die du brauchst dafür.
Naja, klar, das ist so eine Szene. ist schon, ich als Grober-Rhythmiker bin da eh draus, also Melodieinstrument, ich kann das eh nicht so einschätzen, aber ich beneide immer alle, die dann so einen Klangkörper haben, und damals konnte man auch noch davon leben irgendwie, so, das ist ja jetzt in der Jazz, auch Dixieland-Szene ja nur anders geworden, ja.
Leider, ja.
Also du hast, also in Bars und Hotels hast du Piano gespielt und hast da dein Geld verdient und dann hast du 10 Jahre...
Sozusagen, ich habe als Student und vorher, also mir hat die Wende hat mir beschert, dass sehr, sehr viele Hotels gebaut wurden in Weimar und in Erfurt und in der ganzen Umgebung. Ich hatte dann irgendwann 10, 11, 12 Hotels, wo ich als Barpianist quasi
ist natürlich geil.
Jemand war, der also da jeden Abend in einem gespielt hat und habe dann andere Pianisten angelernt und engagiert und habe die dorthin geschickt,
wie so ein Karussell.
Es war so richtig,
richtiger
Markt. Ich will nicht sagen Mafia-Markt, aber es war schon, es haben wirklich in fast allen Hotels, damals noch, jetzt schon lange nicht mehr, Pianisten gespielt.
Das gehörte ja auch zum guten Ton.
Dann
so Piano, und das wurde aber auch gespielt. Ich meine, ich bin auch in der Zeit groß geworden, da gab es noch Cafés. Einfache Cafés in irgendeiner Stadt und da hat Sonntagnachmittag, da hat halt eine Band gespielt. Das waren teilweise Bulgaren. Und die wurden auch bezahlt.
Ja.
Und das hat, egal wie viele Leute da waren, und das ging auch
noch. Das war schön. In den Hotels war das eben so, dass das Kriterium war, wenn du spielst und die Leute bleiben länger, bist du gut. Wenn du spielst und die Leute nervst und stehen auf und gehen, bist du ein schlechter Pianist. Also es ging da nicht um die Technik, sondern
beim
um
Pianist, dieses
dienlich Spielen.
Was ich unfair finde, weil ja, ich sag mal, so ein Pianist ist ja da und viele haben ja eine verschiedene Motivation. Die einen finden das gut und andere, es hat ja nichts mit der Musik zu tun, aber manche wollen sich unterhalten und fühlen sich dann weil sie gestört eben.
Reicht, zu laut reicht schon.
Das sowieso, zu laut.
Es geht nicht, es geht nicht um gut oder schlecht. Und da habe ich, wirklich gelernt, stundenlang ohne Noten zu spielen. Je nachdem, ob ältere Leute, ob jüngere Leute. Manchmal bin ich auf die Toilette runter, weil mir nichts mehr eingefallen ist und habe dort gehört, da lief Frank Sinatra, bin ich schnell wieder hoch, habe das gespielt. Und irgendwann hat man dann ein riesengroßes Portfolio im Kopf, um eben diese Nummer eben auch mal wirklich in die Länge zu ziehen und schön zu spielen.
Stelle ich mir aber auch rein so psychisch schwierig vor. Also ich weiß, man ist da allein, man muss für sich selber die Spannung halten, man ist da irgendwie, es passiert oft nichts. Das ist schon eine einsame und schwierige Sache, auch neben der Musik machen, wo man ja zum Glück die Ressourcen hat und dann einfach was anderes spielen kann.
So, das ist. Na, ich habe so ein bisschen als Übung genommen, Übung für Geld.
Ja.
Ich habe dann manchmal, wenn du dort stundenlang sitzt und es guckt keiner, es interessiert niemand, das hat mich schon gestört. Und deswegen wollte ich dann auch das irgendwann ablegen mit dieser Band, auch diese Hotelspielerei. Irgendwann habe ich gesagt, komplett will was anderes machen. Aber das war zu dieser Zeit, war das mein Übungsplatz. Ich habe jeden Abend quasi geübt.
Okay, und ich wollte jetzt eigentlich was anderes spielen, aber jetzt, weil es gerade um die Hotel-Klaviersache ging, würde ich mal einen Titel spielen, was bei dir sogar ein kleiner Hit ist jetzt von dir, was du jetzt aufgenommen hast, Glücksmomente, das Lied.
Oh ja, das habe ich.
Ich finde, das passt jetzt ganz gut, wenn man über die Hotelpianerie spricht und dann, das ist ja auch sehr, sehr sinnlich. Und das ist ein Stück, was du selber geschrieben hast.
Ist eine Eigenkomposition von mir, ja.
Ja, hören wir doch mal. Felix Reuter aus dem Jahr 2024, Glücksmomente, und ich hoffe jetzt, dass WLAN hält. Felix Reuter, Glücksmomente, eigenes Stück. Könnte ich mir gut vorstellen zu so einer ZDF-Vorabendserie.
Danke.
Nee, ist auch schön. Also,
na klar, das ist dienlich, das ist schöne Musik und man kann da auch die Noten sich bestellen, wenn man will, und dann kann man das gerne nachspielen. Das macht mir Spaß, dass man was aufschreibt oder was komponiert, was mir selber gefällt, weil ich ja dann...
Aber ich kann mir vorstellen, wenn man so die Art Musik komponiert, dass manche verdienen ja als Filmmusiker oder als Hintergrundmusiker dann auch richtig, gibt es ja auch richtig im Markt.
Den gibt's, kann man vergleichen mit Schauspielern. Es gibt immer einen, der richtig viel Geld verdient und 10.000 andere, die machen das auch. Aber da muss man noch einen Taxischein nebenbei machen. Das ist nicht für
alle. Das ist ja das Traurige. Also du hast dann, ich sag mal jetzt so 2003 angefangen mit einem alleinigen Programm anzufangen als Musikentertainer, wobei ja, da muss man sich ja auch dann über seinen Schatten springen, wenn man nur Piano spielt, weil wenn man entertaint, dann muss man ja auch in die Comedy. Eben. Also man ist ja eigentlich auch Comedian dann einfach so, wenn man da so einfach ins Blaue anfängt. Wie hast du da mit so einem Programm angefangen? Wie fängt man da an? Man macht jetzt Klavier-Entertainment.
Das ist genau das Problem, was du ansprichst, was ich hatte. Ich dachte, ich kann doch nicht mit einem Klavier an der Bühnenkante stehen und spielen. Ich muss doch irgendwas, muss ich doch verkaufen.
Ja, es gab doch diesen einen hier, wie hieß er mit seinen vielen Ringen, der
Hans Lieberg aus Holland.
Nee, das ist der große, ich meine, diesen Ami-Klassiker, der praktisch optisch das Vorbild von Elton John war, der hat auch viele Ringe gehabt und hat für alle immer, da hat er auch noch gespielt und hat immer bunte Klamotten angehabt.
Ich glaube, ich weiß, wen du meinst, aber den kannte ich damals gar nicht.
Nee, den kann ich auch nicht.
Das war nicht meine Intention, sondern ich hab einfach gesagt, ich entsinne mich, was ich studiert habe, klassische Musik, und habe Schlösser angeschrieben. Mhm. Und also vorwiegend Schlösser, weil ich wusste, die nehmen gehen eine Miete, also da kannst du spielen, wenn du willst. Mhm. Und dann habe ich dort angerufen, habe gesagt, ob ich spielen kann, und ja, und dann habe ich immer so kleine, kleine Briefe vorgelesen von Mozart und Beethoven, weil ich dachte, dann brauchst du nicht so viel üben, dann liest du einfach eine Viertelstunde einen Brief vor und dann kannst du das machen.
Ach, du hast dann rein Klassik?
Rein Klassik und habe mir auch die Kostüme besorgt. Ich sah aus wie Mozart, ich sah aus wie Bach, weil ich habe das sehr aufwendig. Einerseits deswegen, weil ich nicht wusste, ob, wenn man mich auf der Straße wieder sieht, ob man mich prügelt, weil das alles Kinderkram ist, war es dann nicht. Habe dann die Kostüme schnell weggelassen, weil die Reinigungskosten, die haben dann meine Gage manchmal aufgefressen. Aber ich habe angefangen zu erzählen über das Stück, was ich spiele. Und dann haben die gesagt, sie können ja auch ein Programm schicken, damit wir wissen, was sie spielen. Und dann habe ich gesagt, ich kann kein Programm spielen, drucken. Erstmal kein Geld dafür und zweitens mal sage ich immer alles an. Und so hat das angefangen, dass man dann was liest, man sagt das an. Ich habe gesagt, warum der Komponist das komponiert hat, und ich habe dann auch angefangen, Diebstähle in der Musikgeschichte zu suchen, wo also ein Komponist vom anderen geklaut hat. Mhm. Oder wenn man drei Töne ändert, dann ist es plötzlich eine Schlagermelodie. Und
das ist ja so die...
Eben,
die,
ja, das ist
nee, aber, der Hammer. Aber du hast eigentlich angefangen, also Grundlage war klassische Musik mit eben, ich sag mal, ausgefeilteren Ansagen. So,
mehr so genau,
ja. Und da hast du eben Solo, und da kamen eben Leute, also wenn du es willst, war es ein Klavierkonzert mit Ausführungen.
Ja, wenn man es ganz vorsichtig sagt, so war meine Idee, weil ich da dann allein auf der Bühne bin, mit Kostüm oder ohne Kostüm, wie auch immer. Aber ich brauche niemanden, der auch noch mit auf die Bühne kommt. Ich muss nicht proben, ich kann grundsätzlich spielen,
ich will. Du bist autark, autark. Du hast ja einen Vorteil, wenn du die klassischen Stücke zu spielen, hast du ja alle drauf, und dann eben was vorzulesen, ich sag mal, das ist interessant, aber ich sag mal so.
Das hat den Leuten gefallen.
Ja.
Und mir natürlich dann auch, weil ich dachte, wenn euch das gefällt, gibt es mehr.
Das ist natürlich geil, aber man hat eben schon viele Voraussetzungen. Man kann in Schlössern eben die Locations da mieten, dafür Werbung machen, und es gibt auch ein Publikum dafür.
Ja.
Das ist ja das. Ja. Und ich sag mal so, auf so Schlössern, man achtet auf Kultur, wenn sowas angeboten wird. Warum nicht? Also,
ja, und es ist eben auch mal was anderes. Es hat sich rumgesprochen, dass das eben ganz lustig ist. Da kommt einer, so ein Jüngling damals, und der spielt schön und der erzählt ein bisschen was, und manchmal gibt es auch was zu lachen. Und mein Ansporn war einfach, das weiterzuentwickeln, dass ich mir damit einen Namen mache, dass das extravagante Konzerte sind, die sich absetzen von normalen Klavierkonzerten. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, hingekriegt.
Okay, ja, da gibt es ja einige Vorbilder, also zumindest, wir haben es gerade über den, der Name ist ja eingefallen von
Hans Lieberg.
Hans Lieberg, genau. Ja. Der das ja gemacht hatte, der dann Stücke immer so gewisse Harmoniefolgen oder Melodieschattierungen dann immer dann modelliert hat in aktuelle Stücke, was natürlich ein großes Hallo beim Publikum bringt.
Ich habe das auch gehört und da habe ich gedacht, also das gefällt mir.
Ja, klar, das ist ja auch gut.
Das
ja.
ist genau die Art, wie mir Musik gefällt. Mir würde das sehr gefallen. Ja, war auch bei ein paar Konzerten bei ihm gewesen und habe dann gedacht, naja, jetzt musst du dir aber mal eine eigene Version einfallen lassen. Aber so die Art kann man quasi vergleichen. Diese Art Konzerte ist ähnlich,
ja. Ja, das ist eben das. Und da, wie gesagt, ich kenne mich nicht ganz so aus. Ich habe so aus dem Augenwinkel beobachtet. Ist ja sehr unterhaltsam. Hat auch ein Publikum, also ich sag mal so, Bildungsbürgertum, was ich gerne mal überraschen lassen will mit Neckereien, also die da hinkommen. Ja. Ich sag mal so, der geneigte Florian Silbereisen-Fan wird nicht so hinkommen. Oder kommt er vielleicht auch?
Weiß ich nicht. Die outen sich immer nicht, dass sie Florian Silbereisen-Fans sind.
Hat einen absoluten Vorteil. Und ich will mal sagen, also wie gesagt, es ist wie bei so einem Zauberkünstler. Es ist so ein Genre für sich, aber wie gesagt, man muss es eben dann auch 2 Stunden lang halten können, irgendwie die Spannungen. Ja. Ein Vorteil hat es noch, wenn einem nichts einfällt, du kannst halt auch spielen dann eben. Das ist ja das Gute. Du musst dich erzählen können oder Gags und Kniffe machen.
Das ist eben also ich habe genügend Programm und ich spiele grundsätzlich ohne Noten. Also das heißt, ich improvisiere die Klassik so, wie ich sie gut finde. Das hat im Studium schon angefangen, dass ich dort manchmal ein Klavierkonzert gespielt habe, und da hat meine Professorin gesagt, da würde nicht stimmen, da stimmt ein Ton nicht. Und habe ich gesagt, ist doch egal, ich spiele ihn so, es ist besser zu greifen. Mhm. Und da hat die gesagt, es geht nicht. Und da habe ich gesagt, Chopin, der ist doch tot. Und da, also da ging das schon los, dass ich bestimmte Sachen dann einfach anders spiele, als sie im Original sind. Aber man erkennt sie natürlich mit aller Ehrfurcht vor dem Werk, aber es ist meine eigene Interpretation und die ist auch jeden Abend anders. Und insofern wird mir nie langweilig.
Okay, wir hören nochmal ein Stück, wo du noch in deiner wilden Sturm- und Drangzeit dabei warst mit den Gangsters of Paradise, I'm a Soul Man.
Oh ja, jau.
So, I'm a Soul Man, Original Sam and Dave hier in der Fassung von Gangsters in Paradise. Oh, jetzt muss ich erstmal. Oh, das ist auch eine schöne Fassung. Geil, wer war da am Bass?
Oh, da muss ich mal auf die CD
Trailers for Sailor Ren.
Ist das der Herr Röhl, der da singt?
Na klar.
Das bin ich erstmal.
No phone, no pool, no pen.
Wow. Wie Dean Martin.
Okay, ja, wird er sich freuen.
2 hours of push.
Also okay, es war jetzt gar nicht geplant, die CD. Aber das war jetzt überraschend. Der Bass hat schön gegroovt gehabt und der Herr Röhl hat so gesungen, guck an.
Er hat ja angefangen als Posaunist.
Ja, ist ja Posaunist.
Was er studiert hat und dann habe ich mit ihm zusammen, haben wir uns um die Geschäfte gekümmert und dann hat unser Sänger Guntram Hütten.
Ja, Guntram sagt mir auch noch was.
Der hat dann gesagt, oh, ich will mal mit anderen Leuten was machen und dann haben wir gesagt, und wer singt? Und dann hat der Udo gesagt, ich. Und dann haben wir gesagt, kannst du das denn? Wollen wir mal sehen.
Ja, aber das hat er doch.
Und dann hat er sich wirklich richtig bemüht damit und hat das einfach gemacht. Und das muss man mal wirklich mal den Hut ziehen. Du musst alles auf Englisch lernen. Du musst trotzdem Posaune spielen, weil wir haben ja deswegen, also er hat gesungen und Posaune gespielt.
Ja, das ist ja dann, ich sag mal so üblich, also viele so Klangkörpern, die sind meistens die Bläser, weil die Bläser auch irgendwie singen können.
Ja, die müssen genauso atmen wie genau.
Atmen. Das ist ja, die Voraussetzung ist ja schon irgendwie da, ja.
Ja, ja.
Guck an, ja. Also es ist mir nur, es ist ein schönes, unterhaltsames Programm. Und umso mehr, dass es dann auch so lief, dass man immer so regelmäßig damit spielen konnte. Das würde ja heute gar nicht mehr gehen mit so einer Musik, sage ich mal. Also deutschlandweit.
Es gibt diese, guck mal Weimar. Es gibt in Weimar diese Studentenclubs. Gasseturm gibt es noch. Mhm. Die Schütze ist ein bisschen was anders geworden, gibt es aber auch noch. Ja. Der Mercantile-Club, den gibt es überhaupt gar nicht mehr. Der Jakobsplan, den gibt es auch nicht mehr. Das waren alles Clubs.
Ja, ich kenne sie alle. Ja.
Und nicht nur Weimar, sondern Jena hat auch nicht nur die Rose gehabt, sondern andere Clubs. Ja. Und von denen sind ja 3/4 aller Clubs gibt es ja so nicht mehr. Das heißt, das war ja unser Markt.
Die Clubs oder sagen wir so, das Publikum, was dann da hingeht, das ist so. Oder die Sensibilisierung für so eine Musik und dann auch die, dann Eintritt zahlt das Publikum und dann auch monetarisiert. Ich sag mal, die Musik würde jetzt funktionieren, aber eben außerhalb vom studentischen Milieu halt, sage ich mal. So.
Da gibt es also sicherlich auch einen Markt. Muss ja immer Leute finden, die Eintritt bezahlen, also die das finanzieren. Mhm. Und die gesamte Studentenstruktur hat sich ja auch in den letzten 20 Jahren ganz...
Der Typus ist Student an sich.
Ja, auch.
Ja, ohne Fall. Ist ja normal, die Jugend.
Und deswegen haben wir eigentlich, wir waren ja zu 8 unterwegs und das hat sich mal mehr, mal weniger gerechnet. Aber wir hatten dann eben noch eine Variante, wo wir gesagt haben, wenn wir zu 4 fahren, dann können wir bestimmte Konzerte auch machen. Und deswegen haben wir dann ein bisschen ausgedünnt, natürlich im Einverständnis auch mit den anderen Kollegen.
Was einfach nichts unfair den anderen Kollegen.
Nee, hat er eh nur unterrichtet und der Nächste hat noch woanders mitgespielt. Also wir haben uns alle auch bemüht, woanders unterzukommen. Und dann haben wir ein Quartett gegründet, wo wir dann gesagt haben, dann nehmen wir ein Saxophon, ein Klavier und ein Gesang und ein Schlagzeug.
Und das war dann The Full Quartet. Ja.
Full Quartet, Full heißt, das sind die Anfangsbuchstaben von denen, die dort gespielt haben. Felix, Udo, Leo und Larry. Und das waren, deswegen haben wir The Full Quartet, haben wir uns genannt.
Udo Hemmann? Nee, Udo Röhl.
Udo Röhl, ja. Hemmann hat auch bei uns mal gespielt.
Ja. Okay, ich würde jetzt gerne mal 2 Titel spielen, weil ich mal ganz kurz einen rauchen will.
Ja.
Wir hören das Full Quartet mit Felix Reuter am Piano. So, jetzt müssen wir wieder rausgehen. Wir waren so schön im Gespräch gewesen und haben gerade so ich habe gerade die Orgel bewundert jetzt, die da im Hintergrund lief, die du ja gespielt hattest. Und das war eine Hammond, aber keine mit Leslie-Kabinett, ja?
Na, das war nach der Wende, also das Geld für eine echte Leslie hätte ich nicht gehabt und ich hätte es auch nicht transportieren wollen. Sondern da gab es so ein gab es so ein, ja, so ein Modul und da waren eben richtig Regler dran. Mhm. 2 Fuß, 4 Fuß, 8 Fuß und dann war so ein automatischer Leslie auch mit dran. Das heißt also, wenn, wenn dieser Ton dann so schwingt, mhm, das kann man ein- und ausstellen. Aber das war nicht mechanisch, sondern es war alles elektronisch. Und da habe ich mir quasi ein Keyboard hingestellt. Das war jetzt die Version, die wir jetzt gehört haben, wo wir zu viert unterwegs waren. Wo ich also ein Keyboard hatte, wo ich Bass mit der linken Hand gespielt habe und rechts die ganze Klavierbegleitung gespielt habe und teilweise auch eben die Orgel, noch ein Keyboard oben drüber. Das war schon ziemlich technisch, aber es war damals nicht so, dass das alles einprogrammierbar war, sondern wir haben wirklich alles live immer gespielt.
Ja, das ist schön. Und wie eure CDs, ich sag mal so mit 8 Leuten, habt ihr noch die das so eingespielt, so einzeln und geschichtet oder habt ihr auch Live-Sachen eingespielt?
Sowohl als auch. Also diese Soul-Sachen, die haben wir eingespielt, dass eben die Rhythmusgruppe immer zusammengespielt hat.
Das ist ja.
Sonst groovt das nicht.
Klar.
Und dann die Bläser, die haben natürlich dann 8, 9 Versuche gehabt.
Okay.
Bis es passt.
Was natürlich auch sehr aufwendig ist, so Bläser extra. Übrigens bei meiner ersten Solo-Platte, das hat Kai Tennenberg dann organisiert gehabt. Da hat er auch die Bläser-Section rangeholt aus Weimar mit Dorschner, Motze.
Ah, ja.
Und da kam noch der Dings der Yogi aus Eisenberg dazu.
Ja, ja.
Und ich dachte mir nur, die machen einen schönen Bläsersatz, was ich auf dem Keyboard gemacht hatte, bloß, was ich nicht wusste. Die haben einfach die ganzen Bläsersachen einstimmig gespielt gehabt, wo ich ein bisschen enttäuscht war. Ich dachte, die machen sich
das schade.
Ja, gell.
Na, wir haben ja wirklich noch die alten CDs uns genommen oder Schallplatten und haben diese Bläsersätze, musst ja einmal rausgeschrieben. Also wir haben dann überlegt, wie klingt das, wie knackt das? Und da gibt es ein ganz kleines Geheimnis, das haben wir damals entdeckt, wenn die Posaune, nicht, ist ja das tiefste Instrument, wenn die aber die höchste Stimme spielt, dann knackt das richtig. Und
okay,
das hat ewig gedauert, bis wir das rausgekriegt haben.
Okay.
Wie schreibt man, wie haben die die Bläsersätze gesetzt, damit die so gut klingen?
Ja, das ist ja eben, ja.
Und wir haben das, es gab ja, du konntest ja nicht im Internet nach Noten suchen, sondern wir haben das wirklich alles, jeder hat seine Stimme rausgehört, und auswendig sowieso. Und dann sind wir auf die Bühne gegangen und haben das dann gespielt. Und die Bläser haben dann auch noch so kleine Tanzeinlagen dann da gemacht. Da muss man immer aufpassen.
Das
war schon Show.
Ja, ist Show, so einfach. Aber es ist schön, wenn das in diesem großen Klangkörper funktioniert. Man muss ja erstmal die alle unter einem Hut bringen und dann, wenn das alles so klappt. Und Show, und ich sag mal, unser Liebling Herr Motze an der Trompete, wie er die Trompete drehen konnte, ich glaube, das konnte vor und nach ihm
keiner so. Da ist er spitze.
Ich weiß nicht, wie er Trompete gespielt hat, aber wie er die Trompete dreht, das ist unnachahmlich. Ich würde nur spontan jetzt gerade nochmal einen Song spielen, weil wir es ja vorne nicht hatten, aber auch, wo man das sehr schön hört, von Huey Lewis in the News, Doing All It for My Baby, auch einen schönen Bläsersatz. So ja, wir sind mit diesem Lied noch ein bisschen abgewichen, weil wir beim Soul waren, weil du ja 10 Jahre lang oder 13 Jahre lang in einer Soulband gespielt hattest. Und das, wie gesagt, wie wir festgestellt haben, das ist eine wunderschöne Musik. Damals war sie in der Breite, in der Wahrnehmung der Leute noch ein bisschen mehr da. Das war ein Hit aus den 80er Jahren. War, glaube ich, auch Filmmusik von Zurück in die Zukunft.
Kann sein, ja.
Ist auch, ja. Aber das ist so schöne Musik und schade, dass es in der Breite, in der Wahrnehmung das nicht mehr gibt, so im normalen Radio, so eine Musik, so, die einfach mal zeitlos ist. Für dich.
Man muss auf jeden Fall danach suchen. Das Problem ist, dass heute, wenn Musikstücke produziert werden, dass die möglichst bei 2 Minuten 20 Sekunden sein sollen. Und dann kannst du keinen Chorus vom Saxophon, keinen Gitarrenchor, einen richtig coolen Mittelteil kannst du nicht mehr einbauen, sondern in 2 Minuten 20, wenn du 3 Strophen singen möchtest, dann kannst du nichts instrumental auch noch mit einbauen, sondern dann ist das dann.
Ja, ich habe mal so.
Das ist nicht sendefähig.
Ich habe mal so in diesen Fahrwasser, Ed Sheeran, Taylor Swift, Billie Eilish oder wie sie alle heißen. So, das ist immer so. Wer noch ganz positiv ausschließt, ist dieser Bruno Mars, der noch so ein bisschen solige Sachen so macht.
Na, das ist natürlich auch eine Mordstimme.
Ja, das, also der ist mir noch aufgefallen von all diesen modernen Namen, aber Bruno Mars, hui, da bin ich auch mal tolerant, da hatte ich auch ein bisschen gekriegt.
Nee, ich wollte mal eigentlich wollte ich ganz gerne mal bei ihm auf ein Live-Konzert gehen, weil das ist der Hammer.
Also ich glaube, ich habe auch so Vorbehalte von so neuen Namen, aber ich sag mal, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Also ich habe auch so ein paar Stücke gehört, die, obwohl er auch so modern klingt, aber der hat einen ganz anderen Ansatz, irgendwie da reinzugehen. So.
Da weiß ich auch nicht, ob er selber dann, will ich ihm nicht zu nahe treten, ob er selber schreibt und textet oder ob das heutzutage auch, wie es üblich ist, dass du von der Agentur werden en gros Hits produziert Und dann wird hinterher überlegt, so, und wer soll das jetzt singen?
Okay, ja, das ist immer so. Ja, es gibt ja auch so eine Hit Factory. Es gibt ja immer noch diese Hit-Produzentenschreiber, aber die mir auch gefallen, zum Beispiel, was dieser Mark Ronson macht für Amy Winehouse und so, das hat mir schon gefallen. So ein
bisschen. Ja, ja, ja.
Also es gibt ja sowas doch, und es gibt auch Konzerte und es gibt auch ein Publikum dafür, aber es ist eben nicht so in der Breite der Masse. Die ganz großen Dinger sind dann eben, sagen wir mal, Taylor Swift und hier in Deutschland ist es eben Beatrice Egli, Santiano.
Du brauchst ein Zugpferd, damit du in eine große Halle gehen kannst.
Ja.
Und wenn du in eine große Halle gehst, wo 8, 9, 10.000 Leute kommen, dann ist auch genügend da für eine richtig coole Band.
Ja.
Wenn du in kleineren Räumen bist, rechnet sich das nicht. Und deswegen gibt es das immer seltener. Und das ist so schade.
Ja, die Bands sind eigentlich teilweise immer gut. Also gerade auch, ich sag mal so, die Musik, die man gar nicht so zusagt, aber die Bands, die da mitspielen, die Leute, die sind schon verschärft. Und das ist schon,
na, die werden gecastet natürlich.
Es gibt ja so viele extrem gute Musiker. Das war eben damals auch gar nicht so. Also wenn man sieht, so Clouseau, der hat dann auch Bands und Musiker um sich herum. Das funktioniert. Oder hier Jan Delay mit seiner Band.
Manchmal wechselt dann eben auch die Besetzung der Band. Um auch neue Farbe eben reinzukriegen beim Verkauf. Und das ist, glaube ich, üblich und das weiß man auch. Also wenn ich jetzt als Keyboarder oder als Sänger oder als Background-Sänger in irgendeinem modernen Ensemble bin oder so, da kann es schon sein, dass ich nicht weiß, ob ich in 2 Jahren da noch mitmache. Sondern das Zugpferd zieht und die Agentur zieht und am Ende guckt man halt sehr, wie wirtschaftlich ist es.
Ja, okay, Felix, wir kommen jetzt aber zurück zu dir. Wie gesagt, wir wollen dich präsentieren, auch deine Vita kann machen. Du hast angefangen dann mit einem Solo-Programm Alleinleute zu akquirieren und von deinem Programm zu leben. Hast du ausschließlich von dem Programm gelebt oder konntest du noch parallel in Hotels spielen dann?
Da muss ich mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich bin 2002 oder 2003 bin ich aus dieser Band ausgestiegen und hatte gesagt, ich möchte was anderes machen. Und dieses Image als Keyboarder in so einer Band, das lastet einem an, was mir auch gefallen hat, aber was schwierig für die Zukunft gewesen ist. Das heißt, ich wurde immer noch angefragt, ob ich eben in einer anderen Band mal spielen kann, ob ich im Hotel spielen kann, und hatte dann für mich entschieden, ich spiele das alles gar nicht mehr. Du musst einen fetten Strich ziehen. Weil wenn ich jetzt abends weiter im Hotel gespielt hätte, weil ich das Geld brauche, kann ich nicht auf die Konzertbühne gehen, weil ich du kannst nicht morgen im Hintergrund spielen und morgen
auf der Wahrnehmung Leute kommen. Leute, ja.
Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt die nächsten 2 Jahre, das hatte ich mir so gesagt, muss ich den Gürtel enger schnallen und möchte mit einem neuen Produkt, mit mir als neue Marke auf quasi sichtbar werden.
Ja.
Und das hat dann funktioniert, aber ich habe wirklich nicht mehr auf Geburtstagen gespielt, nicht mehr auf Hochzeiten, ich habe nicht mehr im Hotel gespielt, ich habe das alles abgegeben. Es gibt andere Pianisten in Thüringen, will mal Jürgen Hofmann mal erwähnen, hier aus Erfurt, der hat gesagt, okay, ich übernehme das alles, ich mache das gerne. Und ich habe das dann gar nicht mehr gemacht, um einfach, wie es jetzt glücklicherweise auch ist, als Pianist wahrgenommen zu werden. Ich wollte nicht einer sein, der, naja, wir haben kein Geld, du spielst halt für wenig, sondern ich wollte als Konzertpianist in die Öffentlichkeit gehen. Und also, dass wir in Plakate kleben, dass die Leute kommen. Und da musste ich mir überlegen, was musst du denn machen, damit die Leute kommen.
Ja, das ist ja auch ein sehr harter Vorarbeit. Und dann, ob das klappt, ist ja auch nicht so richtig. Dann,
wusste ich nicht.
Und dann, ich sag mal, also man braucht ja dann auch eine gewisse Regelmäßigkeit erstmal, damit das monetär sich auch irgendwie läuft. Das ist doch absolut schwierig dann erstmal am Anfang.
Aber es ist der einzige Weg. Oder du machst in irgendeiner Castingshow mit und wirst nach oben
geschossen.
Gibt's alles. Ja, ja, ja. Und dann kommt der nächstes Jahr und dann bist du weg. Und ich habe gesagt, ich möchte es gerne kontinuierlich.
Wie war das so? Hast du dich angeboten für eine Festgage des Konzert oder hast du alles auf Eintritt dann auf eigene Kappe genommen? Oder wie lief das dann?
Musste ich ganz breit aufstellen. Ich habe auf vielen Ärztekongressen gespielt.
Okay, das ist dann.
Und habe da ganz gut mir einen Namen gemacht.
Okay.
Weißt du?
Okay,
das ist alles nicht mehr.
Ja, ja.
Weil die Kongresse, das hing dann alles, das könnte Bestechung sein. Also die dürfen kein Bühnenprogramm mehr machen. Dann hat man gesagt, Felix, dich kennt keiner. Und dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich in Theatern, dann habe ich angefangen mit Theatern zu sprechen, ob die mich bezahlen. Und da haben die gesagt, wer sind Sie denn, was wollen Sie denn? Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann miete ich das Theater.
Das ist ja das,
und kümmere mich. Das Risiko war enorm, aber um in die Öffentlichkeit zu kommen, brauchst du die Presse. Und die Presse schreibt nur, wenn du eine Spur hinterlässt. Und das habe ich gemacht. Und dann irgendwann hat man dann bei den Theatern gesagt, okay, es gibt eine Mindestgage. Die möchte ich haben für den Aufwand, und dann kommt oben drüber, je nachdem, wie viel Gäste kommen. Das heißt, ich bin mitverantwortlich immer noch, wie viele Leute kommen, wie sich das rechnet. Ich muss also mitwerben. Nach Corona muss man wieder ein bisschen lauter werben, weil die Leute nicht mehr ein halbes Jahr vorher Tickets kaufen, sondern man ist immer noch so, naja, mal gucken, was da ist, ob wir da gesund sind und ob wir da Zeit haben. Machen wir alles kurzfristig. Und ich muss dann trotzdem entscheiden, nehme ich den großen, nehme ich den kleinen Saal und weiß nicht, ob vielleicht das gut oder nicht gut geht. Du kannst auch einen kleinen Saal nehmen und schickst ein paar hundert Leute weg, wäre schade. Oder nimmst einen großen und es kommen 40 Leute, dann ist auch schade.
Wie diese Kalkulation liegt auf meinem Tisch, ja. Ja, und wie ist da so deine spielbare Breite? Ich nehme an, ganz Deutschland, ist ja klar, wo es geht, wie es auch immer ist. Aber was für eine Regelmäßigkeit hast du? Wie viele Konzerte hintereinander kannst du machen? Oder wie viele im Monat mindestens? Das ist ja auch so eine Kalkulation, damit es sich unterm Strich richtig lohnt. Das kann man doch.
Naja, das kann man so auch nicht planen. Es gibt Monate, da bin ich wirklich fast durchweg unterwegs. Bin im ganzen Land, man kann auch mal, wenn ich werben darf, www.felixreuter.de ist der Tourplan. Und dann gibt es Monate wie zum Beispiel Juli, August, wo Theaterferien sind, da habe ich eben weniger zu tun. Aber ich habe immer so gesagt, so zwischen 70 und 90 Konzerte im Jahr.
Das will man erst mal hinkriegen.
Und das schaffbar.
Das kriegt man hin so, aber ich meine, damals, als du angefangen hattest.
Das dauert.
Ja, und gerade am Anfang dann, wenn du sagst, du hast mit den anderen Sachen abgeschlossen, aber du lebst dann nur davon und wartest drauf, das ist absolut brutal. Also das ist doch dann.
Das ist teilweise also, ich brutal so, gewesen, aber ich habe nicht gewartet. Ich habe eben nicht gewartet.
Du hattest aber die Ärztekongresse da, wo du als Felix Reuter aufgetreten bist.
Ich habe auch viele Kongresse gehabt, wo ich moderiert habe, wo ich Einlagen gemacht habe.
Okay.
Aber damit kannst du nicht kalkulieren, nicht rechnen. Die Kongresse sind alle weniger geworden. Weil das auch finanziell natürlich.
Okay, aber das war damals noch eine gute Starthilfe.
Absolut.
Das war jetzt für mich erstmal, um das zusammenzukriegen, ja.
War ein super Einstieg für mich, um dann finanziell gesattelt zu sein, um dann zu sagen, ich miete jetzt mal ein Theater zu dieser Saalmiete und dann kannst du Plakate kleben, dann musst du Plakatstrecken kaufen, dann musst du.
Das ist ja das
dann fragen die, wie viel Lit was sollen, hätten sie denn ganz gerne, wollen sie die oder die Zeitung mit so und so, das ist sackteuer. Aber das rechnet sich, wenn man ein, zwei, dreimal in der Ecke gespielt hat und man mit einer bestimmten Personenzahl rechnen kann, dann funktioniert das. Und das war wirklich harte Arbeit. Und bis das ein Selbstläufer wird, wer das vorhat, bitte nicht aufgeben. Mhm. Das klappt. Du musst aber dranbleiben.
Ja, und dann braucht man auch eine gewisse Qualität, die da ist. Was ja bei dir gegeben ist, weil du einfach mal Pianist bist und das schon, wenn alle Stücke reißen, dann immer noch spielen kannst.
Natürlich, ja.
Das ist ja das Schöne. Ja.
Ich habe immer gesagt, ich kann ein bisschen jonglieren, ich kann ein bisschen zaubern und Klavier spielen. Das wird nie was schief gehen. Und Orgel mache ich auch noch. Aber wenn so eine...
Zaubern kannst du auch noch, ja.
Ja, ich habe, das ist schon lange her, aber kriege ich hin, ja. So. Aber das mache ich nicht oft, um Gottes Willen, das passt da nicht hin. Aber das ist einfach so breit. Und dann, als eben diese ab 2020 diese Corona-Zeit losging, da habe ich in Berlin beim Dieter Haller vorne im Theater gespielt, im Schlossparktheater. Und das war der letzte Tag, wo das noch ging. Alle anderen Theater hatten schon zu. Und der Sohn vom Dieter Haller vorne kam dann zu mir und sagte, wir müssen aufhören, das Ordnungsamt kommt hier, da ist doch Seuchenschutz. Und das war gravierend, dieser Einschnitt. Und da habe ich gesagt, du kannst Klavier spielen, du kannst ein bisschen jonglieren, du kannst ein bisschen zaubern, nichts nützt.
Null. Ja, das war ja für alle so. Das war das
Ding, ja. Ich habe dann unterrichtet. Muss ich da einen Kopf machen? Ich habe Unterricht gegeben.
Ja, das war auch noch, diese Option wäre dir ja immer noch gegeben. Was ich erfahren habe, was du gar nicht auch machst. Du wolltest sagen, ich lebe nur von der Bühne, also wie viele ja auch Unterricht geben. Die ganz große Leute geben Unterricht.
Ich schaffe es jetzt halt nicht mehr, aber ich habe es viel gemacht, ja.
Ja, aber man hat immer noch die Möglichkeit, immerhin. Das ist ja dann, wenn alle Strecke reisen, das geht immer noch.
Das geht immer noch, ja. Ja,
siehst du, diese Möglichkeit habe ich ja gar nicht.
Weil ich ja auch nicht jetzt Klavier unterrichte, sondern ich unterrichte Improvisation im Fachklavier. Und da habe ich wieder eine Lücke. Das machen wieder nicht viele.
Wollen wir nochmal darauf zurückkommen, Improvisation. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, es gibt viele Klassiker, die absolut hochvirtuos sind auf ihrem Instrument, aber wenn das Notenblatt weg ist, geht nichts mehr. Und das ist so ein Faszinosum, was ich nicht begreife. Und du hast gesagt, das unterrichtest du eben auch, so, dass Leute halt so wieder aus ihrem Bauch rausspielen, obwohl sie die Fähigkeit haben. Nur mal die Frage, wo ist diese Blockade bei den Leuten, dass die ohne Notenblatt nicht so spielen können, diese Erklärung?
Improvisation hat mit Routine zu tun. Das heißt also, wenn du dich an ein Instrument setzt und möchtest einfach mal irgendwas spielen, dann musst du erstens mal das auch technisch hinkriegen, was du dir vorstellst. Also musst du irgendwo auch fit sein auf dem Instrument.
Ja, das haben wir die Klassiker.
Und du musst eben auch wissen, wie das alles harmonisch zusammenhängt, damit du ein Stück, wie klingt ein Wald, wie klingt eine Wiese, wie klingt ein bisschen Filmmusik, wie klingt was Melancholisches. Und das kann man probieren. Und da gibt es Übungen. Ich habe für jedes Genre, was es gibt, so 20 Übungen, wie man spielt, dass es nach Romantik, nach Barock, nach Klassik klingt. Und was muss ich eben spielen? Was mache ich mit der linken Hand, damit es nach Jazz klingt, damit es nicht nach einem Choral in der Kirche klingt? Und das kann man lernen. Und wenn man das dann aber wirklich auch immer wieder tut, dann hat man irgendwann seinen eigenen Stil. Und
dann kann man es Improvisation nennen. Die Klassiker, die haben das doch eigentlich drauf. Die haben doch eine linke, rechte Hand. Das ist doch alles.
Ja, aber wenn du von Pike auf nur nach Noten spielst, dann kannst du irgendwann eben ohne Noten nicht. Wenn dir das keiner zeigt.
Und das verstehe ich
nicht. Das verstehst du nicht. Das ist aber so.
Ja, ich sag mal so, wenn man sich ganz naiv an ein Instrument, an das Klavier ransetzt, obwohl man es gar nicht kann. Wenn du ein Spiel nach Gehör, das so hört, das ist doch eigentlich eine ganz automatische Sache. Und da ist doch kein Platz, Note dazwischen. Man kann sich da auch Melodien aus dem Kopf zusammensetzen. Das muss doch der Klassiker auch
können. Ja, frag die mal.
Das gibt es doch nicht.
Nein, das muss man auch improvisieren muss man lernen.
Es geht nicht um Improvisieren, einfach um zu spielen aus dem, okay, improvisieren dann schon, aber aus dem Bauch raus, eine Melodie, die einfach so begleiten, wo einfach nur Harmonien da sind, wo nichts, was man aus dem Kopf spielen kann.
Das habe ich eben damals stundenlang im Hotel gemacht und habe einfach gespielt. Einfach hinsetzen, spielen bis 24 Uhr, mal gucken, was kommt. Ja. Und da habe ich das geübt, dass das auch dann unterschiedlich, dass das abwechslungsreich ist, dass es schnell ist, mal ein langsames Stück, mal ein Blues, mal ein Samba eben zwischendurch kommt. Und dass man dann mal ein Chopin spielt und einen kleinen Blues mit einbaut. Also das habe ich eben wirklich dort geübt.
Okay, was schade ist, es gibt jetzt irgendwie keine Klangbeispiele von dem Programm, was du eigentlich machst, weil die Wortbeiträge sind ja auch so entscheidend, oder das, wie du mit den Leuten interagierst.
Doch, habe ich.
Hast du da? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Ich suche das mal raus, wir machen noch ein anderes Stück und dann suche ich dir mal raus, was ich heute so mache.
Okay, das wäre ja auch wichtig. Und dann wollen wir auch, du machst irgendwas mit dem Planetarium, das müssen wir auch noch sagen.
Das wird eine Riesennummer in Jena.
Okay, ich mach mal kurz ein Stück und dann spielen wir das. Ich spiele einfach mal jetzt die Beatles, wenn es nicht so innovativ ist. Ja, das waren die Beatles mal ganz kurz, weil wir jetzt gesucht hatten, um eigentlich mal das eigentliche Schaffen des Felix Reuter jetzt zu darzustellen, was da ist. Dein laufendes Programm, hat das irgendwie einen Namen?
So ein die verflixte Klassik.
Ja,
das hat mit meinem Namen zu tun, aber auch eben mit dem Wort verflixt.
Und da wird bestimmt überraschende Dinge passieren.
Und wir können mal eine Nummer probieren, die ist auf dieser CD drauf, wo ich ein bisschen erkläre, wie man Bach, wenn man Johann Sebastian Bach spielt und wenn man die Stilistik, also nur die Betonung ein bisschen verschiebt, dann ist Jazz.
Wir hören uns mal rein.
Ich kann gerade nicht, mal hier. Aber jeden Dienstag war er dran gewesen und sie wollte irgendwo hin. Und da hat er versucht, die Kinder ins Bett zu bringen. Hat er gesagt, die Großen, die sind ja lieb, die sind ins Bett gegangen und der Kleine wollte nicht ins Bett, keine Chance. Und da hat er noch was gespielt, so. Keine Chance. Mama nach Hause. Und irgendwann war so 23:45, die Frau, die war beim Kegeln, ich weiß nicht, die kam jedenfalls spät abends, kam sie nach Hause, guckt so hinterm Vorhang, sieht das und sagt, das gibt's doch nicht. Geht sie hin und sagt, Mensch, Johann Sebastian, das ist Nachbarskind. So war das gewesen. Und dann habe ich noch weitergelesen, ich weiß, dass Johann Sebastian Bach so dicht mit dem Jazz verwandt ist. Dachte ich, ach guck mal, ist das schon so alt? Ich dachte nämlich immer, der Jazz kommt aus der Mongolei. Ja, wegen Kamele. Aber das stimmt nicht, kommt von Bach. Der Jazz, ich kann mal ein Stück spielen, da kommt das drinnen vor, das kommt eigentlich nicht drinnen vor, sondern ich spiele ein, das hieß ja früher mal Präludium, Gieg, Sarabande, so hieß das. Das Stück heißt Sarabande. Ich werde den Anfang original spielen und werde dann die Stilistik verändern. Ich werde die Betonung verändern. Und dann ist Jazz. Jazzmusik.
Okay, ist sehr interessant. Ich muss sagen, jetzt damit hast du mich auch geregt. Wie gesagt, ich habe nur im Programm so einigermaßen so gesehen, so am Anfang, was du so machst. Und ich habe gesagt, ja, okay, das ist die Masche Schema F und so. Aber ich muss sagen, bei dem Ding hast du mich jetzt gekriegt. So.
Ach schön, das freut mich aber
ja, auch. Ja, nee, ehrlich, ich muss mich revidieren. Ich sage, der Felix, der ist schon ganz gut, aber er macht so, was viele machen. Aber das ist schon, das hat mich jetzt schon gekriegt. So.
Das ist ein, und da geht man durch alle Epochen durch und ja. Dann ist in der Pause Frage, lege ich manchmal Zettel hin und sage, schreibt mal auf, was ihr hören wollt, ich kriege das schon hin. Mhm. Und dann, wenn ich es nicht ganz genau kann, dann muss man eben improvisieren, dann muss man irgendwas, was so ähnlich klingt und mal, ob das nun Tschaikowski oder Rachmaninow oder Beethoven ist und das funktioniert ganz gut und mir macht das eben Spaß, weil das eben jedes Mal was anderes ist.
Nee, es macht ja auch Spaß, wenn man erstmal eine Bühne nur vor sich hat. Wenn mal Leute da sind, die bezahlt haben und die auch wirklich zuhören. Das ist schon mal ein schöner Effekt, das ist schon ein Luxus an sich. Ich meine, dazu muss man ja auch was können, also das kannst du ja und ich beneide dich auch dafür, aber das ist doch einfach mal wunderbar und wunderschön. Und wenn der Tourkalender auch dann gefüllt ist einigermaßen, was natürlich beruhigt, ist es umso besser. Wochenende warst du an der Nordsee, das ist auch ganz schöne Entfernung, die du sagst.
Naja, das ist ja dann manchmal im Rahmen einer Tour, wo man dann sagt, man fährt jetzt los, meistens geht es Donnerstag los, aber das kann ich bei mir auch nicht sagen, ich mache auch Dienstagskonzerte. Und manchmal passt das ganz gut hintereinander. Da habe ich eine Agentur, die sich da sehr drum
bemüht. Du hast eine Agentur auch, ja.
Das ist nicht zu schaffen, weil man hat ja, du musst dich bewerben. Mhm. Du musst die ganzen Unterlagen hinschicken. Du musst die ganze Abrechnerei dann vorher und hinterher machen. Und ich bin dann dort vor Ort, spiele dort. Und alles andere kann eben jemand anders machen. Das ist, das habe ich mir schon immer so gewünscht. Aber es hat nie so richtig geklappt. Und ich hatte das auch mit anderen Agenturen schon versucht. Es muss passen. Es muss wirklich menschlich
ja,
Vertrauens,
das ist okay, ja.
Die Vertrauensfrage.
Das muss man erstmal finden und das hast du gefunden irgendwie so.
Und das habe ich gefunden und das beruhigt mich sehr, weil das natürlich in dem Moment mir sehr, sehr viel Arbeit abnimmt. Und das ist.
Wenn du unterwegs bist, eigentlich das Einzige, was du brauchst, ist ein Flügel und der steht immer vor Ort. Ja. Was ja manchmal vielleicht auch ein bisschen Spannung ergibt.
Absolut. Ich nehme den Flügel, der dort steht.
Ja.
Muss natürlich, also jedes Theater hat einen Flügel.
Ja.
Und dann ist es natürlich technisch so, man braucht für einen großen Raum einen großen Flügel.
Ja,
und manchmal stand so ein ganz kleiner dort und da habe ich gesagt, was habt ihr denn hier? Ja, machen wir ein Mikrofon dran. Ich sage, ja, das wird laut, aber nicht gut. Aber die meisten Flügel, das sind dann schon wirklich Konzertflügel, die dort stehen. Aber ich habe eben jeden Abend ein anderes Instrument. Wenn du Gitarre oder Geige spielst, dann kennst du das, was deins ist.
Ja, das ist dann immer schon so eine Spannung, so ein Überraschungspaket, wenn man kommt, ja. Da gibt es ja auch die exemplarisch dafür, ist ja der Film über das Keith Jarrett 75er Konzert in Köln. Da gibt es einen wunderbaren Film und gerade über den Flügel, kennst du den Film?
Ja.
Da ist natürlich das exemplarisch dafür als Beispiel.
Da hat er Pech gehabt und hat das Beste draus gemacht.
Ist ja auch extrem, wie man auch probiert, dann einen Flügel ranzuholen über die Straße und dann vibriert alles.
Das funktioniert eigentlich ganz gut und der Flügel muss natürlich vorbereitet werden und das muss für mich natürlich, ich kann mich ja vorher auch ein bisschen einspielen und das brauche ich natürlich auch und das ist auch gut so. Manchmal habe ich das aber eben auch so gemacht, deswegen will ich das jetzt ganz kurz nochmal ansprechen, dass ich so ein Programm auch mit Orchester aufführe. Da habe ich also dann doch die Noten geschrieben, dass wir dann bestimmte Sachen aufführen können und ich habe eine CD aufgenommen, hier in Jena im Volkshaus mit der Jena Philharmonie.
Oh.
Und da habe ich also zum Beispiel Musik über Beethoven komponiert und habe das Orchester mitspielen lassen. Also das klingt dann, da klingt zum Beispiel die Mondscheinsonate von Beethoven, klingt da nach Richard Kleidermann.
Ja, und musst du dann, wenn die da mitspielen, die musst du auch bezahlen, oder wie ist das da?
Ja, das kann ich nicht. Also das heißt, wir haben es gedreht. Ich habe hier in Jena angerufen und habe gesagt, wenn ihr mich einkauft, dann wäre doch gut. Und insofern haben wir da würde ich sehr, sehr gerne mal was anspielen. Und zwar ist das Nummer 7, das ist Beethoven, die Mondscheinsonate, aber mit wunderschönen, weichen Klängen. Und Richard Kleidermann lässt grüßen.
Felix Reuter mit der Jena Philharmonie, live aus dem Volkshaus.
Thank you.
Wunderbar.
Schöne Musik. Schöne Musik immer wieder. Und man weiß ja von Beethoven auch, was macht ein Musiker, der kein Geld mehr hat? Ja, Beethoven hat es vorgemacht. Was macht ein Musiker, der kein Geld mehr hat? Beethoven hatte das Problem, kein Geld, was machst du? Er wurde Lehrer. Kannst du ja was dazu verdienen, natürlich. Wenn du kein Geld hast, holst du ein paar Schüler. Ja, setz dich mal hin. Nochmal. Nochmal. Geht die Zeit auch rum, ja? Kann man doch sein Geld damit verdienen? Nicht schlecht. Und dann, was weiß Beethoven? Also im Nachhinein. Eigentlich ist es wirklich so. Nein, man verliebt sich nicht in seine Schüler. Das war Beethoven egal. Hat sich verliebt in seine Schülerin. Und die hieß... Wie? Elise, da eben. Die hieß Elise. Beethoven rannte nach Hause, hat alle Flaschen davon geräumt. Es war noch hell. Hat sich hingesetzt und hat überlegt, für meine Holde, was schreibe ich? Hat er sich überlegt. Soll ich nicht? Weiter wusste er noch nicht. Nochmal. Nochmal. Nochmal.
Obwohl ich das gerade lustig finde, nochmal.
Das ist so eine Lehrstunde, die man dort einfach mal ganz kurz gezeigt hat, wie das
ist. Ja, ne, für mich ist es auch interessant, wie man so eine Pointe aufbaut, auch Gags vom Timing her, wie oft man wieder was wiederholen kann, was dann auch daran hängt, was ja. Die Leute auch dann amüsiert letztendlich. Das ist
hochinteressant, wie viel muss ich denn üben, um gut zu werden und was passiert mit dem Gehirn? Und da gibt es also wirklich Leute, die sich da beschäftigen und forschen. Ja. Und ich habe mich mit Leuten unterhalten, also dass das Gehirn immer noch 3 Minuten noch weiter übt, wenn du aufhörst. Und da habe ich gedacht, das ist doch super, wenn du eine Stunde übst und hast noch 3 Minuten geschenkt. Und was machst du denn, wenn, das geht auch bei einer halben Stunde.
Ja, das ist eben, die große Krux ist, also bei mir, deswegen ist es auch nicht so da geworden, üben bis irgendwie der Lusteffekt eintritt oder beziehungsweise bis man selber was merkt, es lohnt sich dran zu bleiben. Das ist ja beim Üben passiert erstmal eine Weile lang überhaupt nicht, oder man selber merkt es ja auch gar nicht. So, dann gibt es Leute, wo das schnell geht und dann ist ja auch eine gewisse Lust. Also, natürlich, das Üben ist immer hart, aber dann auch, das muss ja verbunden sein mit irgendeinem Erfolgserlebnis da. Und wenn das nicht so eintritt, dann wird es für manche Leute schwierig.
Aber du hast das richtige Wort genannt, dieses Erfolgserlebnis. Du musst ja ziemlich schnell irgendein Stück richtig cool spielen können.
Ziemlich schnell, also zumindest ja, in einer gewissen Zeit.
Damit du weitermachst.
Ja, ja, ja. Damit ein Lustgewinn entsteht.
Ja, ja, das ist ganz wichtig.
Das ist die Krux, ja. Und wie lange macht man das? Ist immer
das liegt natürlich auch ein bisschen immer an den Leuten, die dir das beibringen. Und vielleicht können wir noch mal ganz kurz in die 13 reinhören. Das ist auch noch mal von der CD mit der Jena Philharmonie. Da haben wir Summertime gespielt mit Rhythmus, mit allem. Und ich habe aber dann nicht Summertime gespielt, sondern habe dann eine Melodie von Beethoven da drüber gespielt.
Natürlich,
das haben wir dann so geschrieben, dass das so ist.
Und da gibt es ein großes Hallo beim Auditorium.
Naja, wollen wir mal sagen, ja. Mal kurz reinhören, das wäre gut.
Ganz raffiniert. Ja, das war Gershwin
Mit der Elise von Beethoven.
Mit der Elise von Beethoven. Das ist ja von Richard Kleidermann.
Sicher.
Also das war mit der Jena Philharmonie. Wann wurde das aufgenommen?
Oh, das 2014 oder 2013 war das, schon eine Weile.
Ja, also auf jeden Fall, ja. Jena Philharmonie. Es ist ja schön, so einen großen Klangkörper dann zu eignen. Wie gesagt, du hast gesagt, du könntest das monetär auch klären. Du musst es nicht jeden Einzelnen bezahlen.
Nee, die haben mich eingekauft sozusagen.
Ach so.
Ich mache das auch nächstes Jahr mit der Thüringen Philharmonie in Gotha und Eisenach und habe das auch in Halle und Berlin gemacht. Das heißt also, ob die jetzt einen Cellisten einkaufen, der ein Konzert spielt oder eben mich einkaufen, das sind dann halt gerne Faschingskonzerte, Silvesterkonzerte, wo es wirklich eine besondere Konzertreihe ist. Und das macht Spaß. Die Noten sind fertig und die Dirigenten müssen cool drauf sein. Und das sind sie auch, weil die natürlich das Orchester um mich drum herum bauen. Ich stehe ja dort und erzähle was, dann setze ich mich hin und spiele.
Entschuldigung, das fällt mir gerade ein. Ich habe, glaube ich, vorgestern Konzert auf Arte gesehen mit einer, die war Musikdirektorin in Erfurt und die hat dirigiert, so eine Blonde.
Weiß den Namen nicht, aber ich weiß, wen du meinst.
Ja. Die hat ja eine,
die ist um die unglaubliche 40. Frau.
Ich habe das nur gesehen, sie da öfters Dirigenten und so, aber die hat eine Ausstrahlung.
Eine Power.
Ja. Also muss eigentlich, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber das ist irgendwie, die kommt aus Nürnberg, Heidelberg, hat in Erfurt.
Die war vorher in Nürnberg am Theater.
War die jüngste Musikchefin in Erfurt gewesen, war glaube ich, sind wir uns einig, ich habe das nur gesehen, man sieht viele Dirigenten so, aber ich habe die gesehen, eine Ausstrahlung, also sie ist schon was Besonderes.
Absolut.
Okay.
Können froh sein, dass es jemand, es ist natürlich für die Männer, muss man überlegen, da geht die Tür auf, es kommt ein Gastdirigent und dann ist das eine Frau und die hat auch noch so ein Power.
Nee, aber ich habe ganz naiv zugeschaut und ich habe gesagt, boah, also es ist, die dirigiert, man sieht viele Dirigenten, aber die hat eine Körpersprache, irgendwie so eine Magie, also du sind uns einig, also die ist was Besonderes. Also ich dachte nur, gucke ich nicht so richtig hin bei Dirigenten, aber es ist über eine Ausstrahlung und ein Positivismus,
Coolness. Das ist beim Dirigenten oder Dirigentin, muss man ja nur mittlerweile sagen, um das zu gendern, wenn man das will. Es ist ja wirklich so, es steht und fällt mit dieser einen Person.
Ja.
Weil wenn jemand eine Vorstellung hat von Musik und macht ein bisschen, hält einen Takt, da brauchen die Kinder, da brauchen sie nicht hingucken, die brauchen jemanden, der zieht und
der
Nuancen
quasi reinbringt. Ich finde es schön, dass ich es zufällig gesehen habe, dass ich jemanden weiß, worum es geht und dass die Ausstrahlung wirklich so besonders ist. So, das ist ja, mich hat das wirklich geflasht. Also das ist, man sieht viele Dirigentinnen, aber also man muss es sehen.
Geht mal nach Erfurt ins Theater, die ist da fest angestellt.
Ja, das Konzert war irgendwie, in Leipzig, ich weiß nicht, wo es war. Kam auf Arte, das Konzert.
Ja.
Wir wollten erzählen, du machst im Planetarium dieses Jahr eine persönliche Sache gemeinsam mit dem Planetarium.
Ja, ich bin öfter im Planetarium, weil die haben einen sehr schönen Flügel dort stehen und jetzt war die Idee gewesen, es wird ja gerade saniert, es wird komplett saniert. Also da bleibt kein Stein auf dem anderen so richtig. Die machen das auch innerhalb von kürzester Zeit. Hut ab, das muss funktionieren. Und ich kenne den Chef da ganz gut und der hat gesagt, es wird funktionieren. Wir brauchen keine Ausschreibung machen. Wir sind Privatunternehmen. Wir nehmen Unternehmen, die wir kennen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Und dies wird dann irgendwie Mai, Juni, Juli, weiß nicht ganz genau, wann es fertig ist. Aber ich werde am 5. September mal gerne schon vormerken, ein Konzert dort geben. Einerseits mein 40-jähriges Bühnenjubiläum dieses Jahr, was ich dort natürlich auch feiern will. Aber eigentlich geht es um 100 Jahre Zeiss Planetarium in Jena. Und da haben wir uns gemeinsam überlegt, da wird es ein Konzert geben, das heißt The Sound of Space. Das heißt, ich werde live an diesem Flügel sitzen und ich bin gerade dabei, Musik zu produzieren, die man hören wird. Das ist ein bisschen elektronische Musik, ein bisschen Filmmusik, ein bisschen modernere Musik auch. Und ich habe das denen schon vorgestellt und da war die Begeisterung auch da und es freut mich sehr. Das entsteht jetzt gerade und ich will ganz doll betonen, nicht KI, sondern ich werde diese Sounds, bin schon sehr weit, aber das werde ich fertigstellen und das läuft dort. Und man sieht dort dann Bilder, natürlich von der Erde, natürlich vom Weltraum und von bestimmten Elementen, aber Augenmerk ist auf den,
Sound. Wenn du dann dort spielst, die Sounds, kommen die da irgendwie vorproduziert raus oder kreierst du die dann vor Ort bildlich?
Gibt es auch, aber das mache ich nicht. Also es gibt so eine Loopstation, wo man also Sounds dort entstehen lässt. Da bin ich technisch nicht wirklich gut.
Nee, das war
ein kleines Tonstudio und ich habe dort Geräusche gekauft und baue die zusammen mit verschiedenen rhythmischen Elementen und baue die aber so zusammen, dass die in den Tonarten sind, wie ich sie haben möchte. Und ich werde dann...
Das läuft im Hintergrund?
Das läuft im Hintergrund.
Okay, alles klar.
Na, das ist auch nicht immer nur leise und dann werde ich dazu spielen und werde natürlich auch 2-3 Solonummern spielen, die also nichts mit herkömmlicher klassischer Musik zu tun haben, sondern sphärische Musik, kann ich dazu sagen. Das ist für mich was ganz Neues, aber ich scheue mich ja auch nicht immer, neue Sachen mal anzupacken.
Und das ist dann im Planetarium-Raum wird das aufgeführt?
In dem Raum, genau.
Ja.
Gibt es auch den Ticketlink schon?
Muss natürlich der Sound vom Flügel, vom Piano stimmen zum...
Das wird alles passend gemacht, ja. Also da gibt es vorher ein paar Proben, dass das von der Frequenz, von der Tonhöhe dann
stimmt, ich, ja.
Dass das von der Lautstärke stimmt. Ich werde nicht sehr viel dazu erzählen, weil das stört den
spielst du auf einem Flügel oder spielst du auf einem...
Ich spiele ausschließlich am Flügel.
Okay, das ist dann, ja...
Ja. Und das wird mit Mikrofon dann so abgenommen, dass das
schwierig
dann,
ja.
Das ist, ich gebe mir ja selber die Vorgabe.
Okay.
Ich gebe mir das Tempo vor, indem ich das jetzt produziere. Und es wird ungefähr eine Stunde gehen und das ist, also klar kann ich es empfehlen, für mich sehr hörenswert, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Ich produziere zwar Filmmusik für kleinere Sachen, aber dass ich das jetzt in der Öffentlichkeit auf eine Bühne bringe, ist wieder ein neues Projekt, wo ich also unglaublich gespannt und aufgeregt bin. Aber ein bisschen Zeit ist noch.
Und am 5. September,
ja. 5. September abends,
und man will es mal erwähnt haben. Und kann man vielleicht sagen noch, die nächsten Termine, die nächsten Sachen, die du planst, oder wo kann man Karten kaufen, wenn man dich erleben will? Also ein bisschen Werbung soll ja auch rumkommen hier.
Och, danke, gerne. Also wo man auf jeden Fall schauen kann, felixreuter.de. Da gibt es also den Tourplan. Alles, was unterschrieben ist, steht dort drin. Da kann man ein bisschen rumscrollen. Und ich bin eigentlich in allen Ecken im Land. Und wenn irgendjemand weiter her ist, dann wird er da bestimmt auch was finden. Ich bin sehr selten in Weimar und Jena, weil ich hier wohne. Und habe also in der Weimarhalle Konzert gemacht. Und
Weimarhalle ist auch schön, das ist eigentlich eine schöne Halle, finde ich.
Och, die ist riesengroß. Aber mit der Staatskapelle gespielt. Das ist für mich natürlich grandios. Ich bin jetzt nochmal dran, dass ich hier in Jena am Volkshaus auch nochmal ein Konzert wiederholen kann.
Finde ich vom Sound her ein bisschen schwieriger, Volkshaus.
Ist jetzt umgebaut worden. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es besser oder nicht besser geworden ist. Ich weiß nur, dass meine Mama schon ein bisschen älter ist und früher waren die Garderoben ebenerdig. Und
ja,
jetzt
das
muss man die Garderobe in den Keller gehen.
Ja, das ist
und da hat die gesagt, das gibt's doch nicht. Was sollen wir alten Leute denn immer machen?
Das finde ich
auch nicht, nicht schön. Und das will ich jetzt auch mal unterstützen.
Ja. Und wo jetzt die Garderoben sind, war früher ein Jugendclub.
Stimmt.
Ja.
Wie hieß der?
Modul.
Modul. Oh, da waren wir noch gewesen als Schüler. Ja, kenne ich.
So ist es.
Das Modul, ja.
Ja, also ich würde mal vielleicht sagen, so, vielleicht ist irgendwas in der Nähe. Oder spielst du noch verschiedene Programme parallel oder läuft nur ein Programm?
Es laufen sehr viele Programme. Es läuft Verflixte Klassik Teil 1, Teil 2. Dann gibt es jetzt ein ganz neues Programm für dieses Jahr zum 40-jährigen Bühnenjubiläum. Das heißt, ich stehe auf Klavier. Da spiele ich
und
auch.
Was ist da jetzt anders? Das würde mich interessieren.
Es sind immer andere Stücken. Das heißt also, ich habe in den ersten Programmen, da spiele ich quasi über Bach, über Mozart und über Rachmaninoff, meinen Lieblingskomponist. Und jetzt in der dritten Version habe ich viel meine eigene Musik und ich spiele vor allen Dingen Klavierkonzerte an. Und weil ich kein Orchester auf den Bühnen meistens habe, spiele ich das auch noch mit, was das Orchester spielt.
Oh, wie machst du das?
Ich muss halt noch mehr Töne spielen. Das ist sehr aufregend, weil man natürlich bei einem Klavierkonzert, heißt ja Klavier und Orchester, eben wirklich sehr, sehr viele Passagen hat, die das Orchester spielt und dann setzt das Klavier wieder ein. Das ist also hoch aufregend auch für mich. Und dann gibt es spezielle Programme, der verflixte Bach für die ganzen Bachorte, die es gibt und für die Festivals, der verflixte Mozart. Nächstes Jahr ist Riesenjubiläum, der Beethoven, 200. Todestag, der verflixte Beethoven. Da habe ich eine lange Tournee nächstes Jahr und stelle dort die Musik von Beethoven vor. Aber in meiner Version, als Blues, als Samba, als Filmmusik, als Foxtrot. Und ich versuche halt immer so ein bisschen das Jahr, was also einem Komponisten manchmal gewidmet ist, dann damit zu unterstreichen. Und das sind sehr, sehr viele Programme.
Wie fandst du eigentlich den Bach-Weihnachtsfilm? Ja, hast du den gesehen?
Ich habe einen Teil davon gesehen mit Namen, mit Schauspieler.
Das Striso-Spieler.
Ja. Super gemacht. Es ist
ein Familienfilm halt.
Familienfilm, ja. Ich glaube nicht alles, wie das dort gewesen ist, dass die ganze Familie Noten kopiert hat, das Das geht nicht, wenn du das nicht kannst.
Ja.
Du kannst nicht einfach Noten da aufschreiben, sondern du musst die entweder richtig abgucken oder du musst komponieren können.
Auch, dass die kurz vor der Aufführung erst alle rüberkommen mit dem Cello in der Hand und den Musikern dann die Noten.
Das ist, glaube ich, dramatisch gut gewesen, aber ich kann es mir auch nicht so ganz vorstellen, ja.
Ja, aber hat einen schon gekriegt. Ich meine, man weiß ja, dass da ein bisschen Hollywood mitspielt.
Ja, das ist auch ein bisschen Effekthascherei, wie man das so schön sagt. Ich glaube, das war alles ein bisschen anders gewesen, aber die Art, wie er komponiert hat und dass er sich so wenig um seine Kinder gekümmert hat. Man muss wissen, Johann Sebastian Bach war ja Papa von 20 Kindern und 12 oder 13 haben ja nur überlebt. Die Kindersterblichkeit war so hoch und da ist in dem einen Jahr seine Frau und ein Kind gestorben. Das wünschte wirklich niemand. Das ist tragisch. Und er hat sich halt dann wirklich in die Noten verkrochen und hat auch so komponiert, dass das also heute im Nachhinein wissenschaftlich auch mathematisch teilweise herleitbar ist. Das ist unglaublich, dass das nicht nur Musik und Noten sind, sondern das ist Magie.
Das ist jetzt, also Wahnsinn, war jetzt ein richtiger Vortrag aus dem Gespräch heraus und das war... Es hat mich richtig gekriegt. Ich sage, Mensch, das ist ja wirklich interessant. So,
ich versuche über jeden Komponisten das rauszupicken, was mich interessiert. Nicht in welchem Jahr der geboren und umgezogen ist, sondern was macht diesen Mann aus? Und ich versuche das dann auf der Bühne auch noch nachzustellen.
Also halt mal fest, es gibt den verflixten Mozart, den verflixten Bach, den verflixten
Beethoven, es gibt die Klassik,
es gibt Ich stehe auf Klavier, es gibt wirklich viele verschiedene. Und da gibt es aber wirklich, wenn man bei einem Programm bei dir war und dann sag mal, die verflixte Klassik und jetzt kommt der verflixte Beethoven, das ist dann ein anderes Programm.
Also, das ist die Art, dass ich über die Komponisten erzähle, bleibt alles gleich. Das ist meine Art, auf der Bühne zu sein.
Ja.
Aber es ist andere Musik. Und es sind auch andere Zusammenhänge teilweise und es ist teilweise auch ein Wunschkonzert von den Leuten, was sich dann auch jedes Mal sowieso anders ist, weil jeder andere Wünsche hat. Aber es unterscheidet sich jedes Programm. Also wer das eine gesehen hat und jetzt nicht abgeneigt ist, der kann gerne wiederkommen, es ist ein anderer Abend.
Und was sind so deine Locations, deine festen Punkte oder sagen wir, deine Heimspiele oder so Orte, wo du gerne immer wieder spielst oder wo man dich auch schon kennt?
Ich bin also zu 80-90% in Theatern. Bin in Berlin, bin in Rostock und bin in Schwerin, bin in Bad Elster und in München.
Bad Elster ist ein schönes Ding,
im Juni dort. Das sind meine Location, weil da gehen ganz gut Leute rein, da ist meistens
eine
schöne Bühne, die kommen. Ja. Da ist eine schöne Bühne, da ist ein Flügel und das passt halt. Das passt zu Konzert und das passt auch zu Schauspiel und ein bisschen auch zu Kabarett. Also
ich weiß noch jetzt, vorige Woche, Doc Zöllner und Manuel Schmidt, die waren mit ihrem Ostballaden-Programm da und von Bad Elster haben sie alle sehr geschwärmt. Also die haben nur mehrere Theater durchgehabt, aber Bad Elster ist schon irgendwie besonders. Hat ja auch diese runde Lichter, wie sagt man?
Von außen?
Nee, von drin. Da ist so ein großer Kronleuchter.
Ach so. Da bin ich jetzt nicht. Ich bin schon 4-5 Mal dort gewesen.
Ist rund gebaut. Und der Kronleuchter, das ist ja.
Außen ist aber auch richtig. Ach so. Da steht dann der Name riesengroß. Aber von dem Emanuel Schmidt wurde gerade gesagt, dass ich war letztens in Schwedt im Theater. Ja. Da hing auch ein Plakat
von dem Leben. Ja, Zöllner Schmidt. Also, wobei, man muss ja auch sagen, der Marek Arnold und der Gänzige noch dazu. Das ist ja, also es klingt, ich habe es zweimal jetzt gehört, das klingt sehr gut. Ja. Die machen das super.
Ich kenne es leider nicht.
Emanuel Schmidt saß auch schon auf dem Stuhl, wo du saßt.
Wow, ja. Super.
Ja.
Nein, ich fand das toll, dass wir einfach mal uns ein bisschen ausgetauscht haben.
Ja, schön. Mensch, die Sendung ist jetzt schon gleich zu Ende. Es ist ein bisschen blöd, aber ich muss auf den Punkt drücken. Ich bedanke mich, dass du da warst. Felix, wenn es noch was zu sagen gibt, dann bitte tu es jetzt.
Was kann ich sagen? Ich kann immer nur sagen, dass wenn jemand irgendwo sieht, dass irgendwo ein Konzert stattfindet, geht hin. Es hilft der Kultur, es hilft den Musikern. Es ist wirklich immer wieder schön, wenn man auf der Bühne jemanden bewundern kann oder sehen kann, der sich wirklich einen Kopf gemacht hat und dort eben was präsentiert.
Ich bedanke mich bei Felix Reuter heute.
Danke.
Tschüssi.
Ciao.